Ja, was geschah am 30. September 1975? Ist schon ein paar Tage her, viele waren noch gar nicht geboren. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Da bin ich nachts aufgestanden. Es ging um Boxen. Wir sehen hier Muhammad Ali, zu seiner Zeit einer der größten Boxer überhaupt, und sein Kontrahent Joe Frazier. Dieser Kampf, wo viele Journalisten sagen, das war der legendärste Boxkampf aller Zeiten, fand in Manila statt. Und da ging es hoch her. Das war ein hart geführter Kampf. Sowohl Ali als auch Frazier mussten viele Schläge einstecken. Und als es in die 14. Runde ging, war die Temperatur im Stadion bereits auf 40 Grad hochgeklettert. Immer wieder traf der fürchtete linke Haken von Muhammad Ali den Gegner, bis Frazier mit verschwollenen Augen quasi blind zu torkeln begann. In diesem Moment brach Fraziers Betreuer den Kampf ab. Als Zeichen dafür, dass sein Schützling sich geschlagen geben musste, warf er ein weißes Handtuch in den Ring. Im Boxsport ist das so üblich, wenn ein Gegner aufgibt, dass das Handtuch geworfen wird. Das soll symbolisieren: Ich gebe auf. Ich kämpfe nicht bis zum Umfallen, sondern ich gebe freiwillig auf. Und in Anlehnung daran habe ich meine Predigt heute überschrieben: Elia, ein Prophet, wirft das Handtuch. Elia, ein Prophet, wirft das Handtuch. Wenn man sich die Geschichte von Elia anschaut, dann stellt man fest: Elia, das ist ein Mann mit Heldenmut, der Prophet, der am Bach Kriet gewesen ist, der dort versorgt worden ist von Gott. Der Mann, den Gott ins Fortbildungslager Zarpat geschickt hat, der Glaubensheld, der sich den Propheten des Baal in ihrer Übermacht gestellt und der Feuer vom Himmel gerufen hat, der Mann der Demut, der Gott vertraute, weil er ein Versprechen gegeben hatte, der Mann, der betete, als er von Gott Stärke brauchte. Und dann heißt es in 1. Könige 19, wir haben das ja eben gehört: Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre, wie du mit ihrem Leben. Mit absoluter Sicherheit würde sich solch ein Mann nicht vor den Einschüchterungsversuchen einer einzelnen bösartigen Frau fürchten. Oder doch? Jetzt ging dem großen Elia die Muffe. Elia hatte Angst. Er hatte die Hose gestrichen voll. Und dann heißt es weiter in dem Text: Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um seines Lebens willen. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach: Es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Also, Elia, ein Prophet, wirft das Handtuch. Erstens, Elia gibt auf. Warum? Ein erster Gedanke: Elia dachte nicht mehr realistisch und sein Blick war getrübt. Sein gesunder Menschenverstand und sein Glaube hätten ungefähr zu folgendem Selbstgespräch führen müssen: Hey, bedenke doch, Gott sitzt hier im Regiment. Und nicht die anmaßende, gottlose Isabel. Denke nicht länger über die kraftlosen Drohungen nach. Vertraue Gott, wie du es in all den Jahren hindurch getan hast, und du wirst sehen, was Gott aus deiner Lage macht. Doch Elia dachte nicht mehr sachlich, realistisch, erinnerte sich nicht mehr an das, was er erlebt hatte. Er gab seinen Gefühlen nach, hetzte weg und suchte verzweifelt irgendwo Schutz. Diesmal in der Distanz und nicht bei Gott. Ein zweiter Gedanke: Elia verzichtete auf stärkende und mutmachende Beziehungen. Die Bibel sagt: Und er kam und ließ seinen Diener, also seinen Burschen, dort. Er aber ging hin eine Tagesreise weit. Entmutigte Menschen sind einsame Menschen. Martin Luther hat einmal gesagt, wenn jemand traurig ist, sollte er dafür sorgen, dass er nicht alleine ist. Ich will jetzt den Satz ein bisschen auf unsere Situation übertragen. Wenn ein Mensch Angst hat, sollte er dafür sorgen, dass er nicht alleine ist. Wenn ein Mensch Angst hat, sollte er dafür sorgen, dass er nicht alleine ist. Wenn er, Elia, das beherzigt hätte, dann wäre ihm das gut bekommen. Mit solchen Transfusionen des Trostes und des Mutes, die er sicherlich von seinem Wegbegleiter bekommen hätte, hätte seine Stärke nicht nachgelassen. Doch wenn wir entmutigt sind, ist es naheliegend, dass wir uns von Freunden trennen und die Einsamkeit suchen. Aber wie gesagt, das gehört in solchen Situationen zum Schlimmsten, was wir tun können. Ein dritter Gedanke: Elia befand sich in der Nachwirkung eines großen Sieges. Und in solchen Zeiten müssen wir uns gegen die Angriffe des Feindes besonders wappnen. Ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Wenn wir so einen Höhepunkt erlebt haben, dann geht das ganz schnell wieder runter. Dannenbaum sagt: Segnungen und große Erfahrungen mit Gott sind nicht ungefährlich. Man hält sich dann gleich für etwas Großes. Man kommt sich unentbehrlich vor, man hält sich für besser und wichtiger als seine Brüder oder als seine Väter. Man neigt dazu, gefühlsmäßig nachzulassen, setzt sich leichter Risiken aus und wird in unbedachten Momenten sogar leichtsinnig. Ein vierter Gedanke: Elia war körperlich erschöpft und gefühlsmäßig ausgelaugt. Jahrelang hatte Elia am Rande des Existenzminimums gelebt. Er stand auf der Fahndungsliste, als Verbrecher gejagt, vom König zum Staatsfeind Nummer 1 erklärt. Zudem hatte er viele Jahre in der Einöde verbracht, wo er gerade so das Nötigste hatte und mehr oder weniger immer dem Verhungern und Verdursten nahe war. Und direkt danach die wunderbare, gewaltige Gotteserfahrung auf dem Karmel. Zweifellos war Elia am Ende seiner Kräfte und sicher war er auch gefühlsmäßig ausgelaugt. Und ein fünfter Gedanke: Elia hatte sich in Selbstmitleid verrannt. Selbstmitleid ist eine krankhafte Gefühlsregung, die dich belügt, hemmungslos übertreibt, dich zu Tränen rührt. und im schlimmsten Fall dich dazu bringen kann, dass du sagst, ich will nicht mehr. Man sich den Tod wünscht. Und genau an diesem Punkt ist Elia jetzt. Wir öffnen diesem krankhaften Lügner, dem Selbstmitleid, Tür und Tor, wenn wir an uns einen unrealistischen Maßstab anlegen, dem wir nicht gerecht werden. Dann wird sich das Selbstmitleid den Weg in unsere Seele bahnen wie ein wildes Tier und wird uns von innen mit seinen Klauen zerfetzen. Gewiss kann sich auch heute mancher Christ in seiner Umgebung recht einsam vorkommen, in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Familie. Wer sich in seiner Umgebung zu Jesus bekennt, der erlebt Reaktionen wie: Du siehst die Dinge als Christ viel zu eng. Du bist mir mit deinen Überzeugungen viel zu fanatisch und intolerant. Wenn ich bedenke, was du dir als Christ alles nicht erlauben darfst, also nein, Christ sein, das empfinde ich als Zwangsjacke. Ich glaube ja auch an Gott, aber ich finde, du übertreibst die Sache mit deinem Glauben maßlos. Menschen, die mit Ernst Gott dienen wollen, bleiben in dieser Welt eine kleine, belächelte Minderheit. Haben wir den Mut, zu dieser Existenz des gegen den Strom Schwimmens? In den Augen der Welt erscheinen wir oft als Relikt der Vergangenheit. Für Jesus ist dieser schäbige Rest das Salz der Erde. Wir haben am Donnerstag davon gehört. Das Salz der Erde sind wir, der schäbige Rest. Um dessen Willen diese Erde bis jetzt vor dem Verderben bewahrt worden ist. Könnte in uns ja so der Gedanke hochkommen, ach der Elia, meine Güte, was hat der uns jetzt zu sagen? Aber interessant ist die Aussage, die ich bei der Vorbereitung gefunden habe von Martin Luther, der hat einmal gesagt, die Sünden der großen Heiligen haben mich oft mehr gestärkt als ihre Tugenden. Die Sünden der großen Heiligen haben mich oft mehr gestärkt als ihre Tugenden. Elia, ein Prophet, wirft das Handtuch. Erstens, Elia gibt auf. Warum? Zweitens, es ist genug oder die Sünde der Verzagtheit. Und da bin ich in der Vorbereitung auf Ernst Modersohn gekommen, einen alten Glaubensvater. Der hat genau diesen Punkt, Sünde der Verzagtheit, gebracht. Und ich fand das so faszinierend, auf der anderen Seite aber auch erschreckend. Aber ich möchte euch damit hineinnehmen. Also, es ist genügt oder die Sünde der Verzagtheit. Die Situation, ein Bote Gottes ist abgehauen und sagt, es ist genug. Der Prophet, das Sprachrohr Gottes, hat das Handtuch geworfen und ruft, es ist genug. Ein großer Mann hat die Segel gestrichen und schreit, es ist genug, es reicht mir. Ich habe die Schnauze voll. Es ist genug. Es stinkt mir. Konrad Eisler sagt, nein, von Kraftprotzen ist in der Bibel nicht die Rede, die mit ihren Muskelpaketen die Welt aus den Angeln heben und von Superstars erst recht nicht, die mit ihrem Glitzeranzug alles überstrahlen, aber von Elendsbündeln und Nervenbündeln, die den ganzen Bettel hinwerfen und sagen, es ist genug. Ja, da kommen die Schwaben durch, ne? Diese Bezeichnung, die den ganzen Bettel hinwerfen. Elia ist am Ende. Elia ist am Ende seiner Nerven. Eben noch die Megastunde auf dem Karmel. Und da wird an seinem Haus eine Depesche abgegeben. Sofort erkennt er die Handschrift Isabels, die Frau des Königs, die auch im Bösen die bessere Hälfte von Ahab ist. Und sie gibt's ihm schriftlich. Die Götter tun mir dies oder das, wenn ich an dir nicht tue, was du mir getan hast. Der, der vor Königen und Generälen gestanden ist wie ein Fels, dem wird auf einmal weich in den Knien. Wegen einer eisernen Lady, die Gift und Galle spuckt, zieht er den Schwanz ein. Weil er um sein Leben fürchtet, haut er ab. Irgendwo in der Wüste bricht er zusammen. Elia, der große Prophet, am Ende seiner Nerven, am Ende seiner Kraft, am Ende seines Glaubens. Umsonst geht es wie ein Mühlrad durch seinen Kopf. Umsonst! Umsonst war meine Predigt auf dem Karmel. Umsonst war mein Einsatz für die Gemeinde. Umsonst war mein Gebet. Es ist genug. Und die Frage, nur er? Wie viele von euch sind heute Morgen fix und fertig? Wie viele sind heute Morgen am Boden? Wie viele unter euch sagen, es reicht, es ist genug, ich kann nicht mehr und vielleicht auch ich will nicht mehr. Viele sind am Ende ihrer Nerven, weil sich die Isabels immer frecher aufspielen und all die über die Klinge springen lassen, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Und sie sind am Ende ihres Glaubens, weil sich die Kluft zwischen Glaube und Wirklichkeit immer weiter auftut. Da der Prophet das sah, was Isabel da geschrieben hat, da floh er. Und solche tiefe Niedergeschlagenheit und Resignation kann durchaus mit sehr viel Aktivitäten und Laufen verbunden sein. Wie bei Elia, er läuft und läuft. Aber in die falsche Richtung. Er will nichts mehr hören, er will nichts mehr sehen vom Glauben und Kämpfen von Gott und seiner Sache. Und angekommen in der Wüste, wirft er sich unter den Wacholder oder wie andere übersetzen, unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe. Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele. Sein Frust, seine Verzweiflung kommen aus der deprimierenden Erfahrung. Es bringt doch sowieso nichts. Sich für Gott abzurackern, ich kann auch nicht mehr. Und ich, von 12 Selbstzweifeln gepackt, bin ich überhaupt am richtigen Platz? Können andere die Gruppe, den Hauskreis nicht besser leiten? Oder man zieht kritisch Bilanz, ich habe mich so abgerackert, um den Jugendlichen den Glauben an Jesus wichtig zu machen, aber es interessiert sich keiner dafür. Oder man macht Gott den Vorwurf, ach Gott, warum zeigst du diesen Menschen nicht mal handgreiflich, dass du kein harmloser Eier-Popeier-Gott, sondern wirklich der Herr bist, der alle Macht in Händen hält. Tiefe Verzagtheit hat sich der Seele Elias bemächtigt. Der Teufel hat sein Spiel gewonnen. Ist denn Verzagtheit so schlimm, könntest du ja jetzt fragen. Es ist Jahre her, da traf ich, Ernst Modersohn, einmal mit einer lieben Schwester zusammen, die ich längere Zeit nicht gesehen hatte. Ich fragte sie, wie es ihr gehe. Sie antwortete, dass es ihr gut gehe, nur sei sie manchmal so verzagt. Nun erwartete sie offenbar von mir ein tröstendes und mitleidiges Wort. Stattdessen fragte ich sie, wissen Sie, wo die Verzagten hinkommen? Die Verzagten kommen in den Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Sie erschrak nicht wenig. Aber nachher bekannte sie mir, dass ihr diese Lektion sehr heilsam gewesen sei. Interessant ist die Stelle. auf die sich hier Ernst Modersohn wohl bezieht. Das ist Offenbarung 21, Vers 8. Ich habe mal zwei Übersetzungen rausgesucht, die Elberfelder und die Menge. Die Elberfelder Übersetzung schreibt, aber den Feigen und Ungläubigen oder Treulosen und mit Greuel befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und Menge übersetzt, dagegen den Feigen, den Verzagten und Ungläubigen, Treulosen, den Unreinen und Mördern, den Unzüchtigen und Zauberern, Giftmischern, den Götzendienern und allen Lügnern soll ihr Teil in dem See werden, der mit Feuer und Schwefel brennt. Dies ist der zweite Tod. Heftig, wenn man das so liest. Es muss doch etwas sehr Schlimmes sein, wenn es heißen kann, dass die Verzagten in den Feuersee kommen. Wenn die Verzagten ausgeschlossen sind von dem Himmel und seiner Herrlichkeit. Was ist denn Verzagtheit? Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherige Führung Gottes. Elias ganzes Leben war eine Kette von Wundern Gottes. An all das denkt er mit keinem Gedanken. Wie vergesslich ist Verzagtheit. Alles wird durchgestrichen. Alles. Alles, was man bisher erlebt hat im Umgang mit seinem Herrn. Alle Führungen sind wie ausgelöscht, als hätte man sie nie erlebt. Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherigen Bewahrungen und Führungen Gottes. Da sitzt ein Jona in seiner Laube vor der Stadt Ninive. Die Rizinusstaude, die ihm Schatten gespendet hat, ist plötzlich vertrocknet. Was sagt er? Ich will lieber tot sein als leben. Wer sagt das? Jona. Was hat dieser Mann für Wunder erlebt? Wie hat Gott ihn bewahrt im Bauch des Fisches? Wie hat er ihn wunderbar errettet? Und was für eine Erweckung hat er dann erlebt? Und dieser Mann sitzt da und wünscht sich nur, weil der Rizinusstrauch da vertrocknet ist, den Tod. Ja, sag mal, geht's noch? Was für eine Undankbarkeit. Und was hat Gott an uns getan? Wie ist er uns nachgegangen auf unseren Wegen, auf unseren Irrwegen? Wie hat er sich immer wieder um uns bemüht, um uns herumzulieben und herauszulieben aus Welt und Sünde? Sei doch mal ehrlich, ist die Vergangenheit, deine Vergangenheit, nicht ein Beweis der Treue, der Liebe und der Geduld Gottes? Aber an all das denkt die Verzagtheit nicht. Das alles ist weg, futsch, weg, verschwunden, vergessen. Wie hat der Herr nach unserer Bekehrung an uns gearbeitet? Wie treu hat er für uns gesorgt? Wie hat er uns getragen, gehegt, gepflegt, in täglicher Fürsorge und Treue? Aber an all das denkt die Verzagtheit mit keinem Gedanken. Unser Herr hat uns errettet aus der Finsternis. Wir sind erkauft mit dem Blut Jesu Christi zu Gottes Eigentum. Aber an all das denkt die Verzagtheit nicht. Mit keinem Gedanken. Jetzt mal ehrlich, haben wir Grund, verzagt zu sein? Hat Gott uns nicht bewiesen, dass wir ihm unheimlich wertvoll sind und wichtig sind? Dass wir Gegenstände seiner Liebe sind? Seine Liebe ist so groß, dass er seinen Sohn für uns dahin gegeben hat. Haben wir nicht die Zusage, dass der Herr das angefangene Werk in unseren Herzen, in unserer Seele vollenden will und wird? Hat das Gott verdient, dass wir uns unter den Ginster werfen und verzagen? Der Rückblick in unsere Vergangenheit stimmt unser Herz zum Loben und Danken. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet, heißt es in dem Lied, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Hast du nicht auch schon manchmal unter dem Ginster gelegen und dieses lebensmüde Gebet gebetet wie Elia, es ist genug? So nimm nun Herr meine Seele. Hat das dein Gott verdient? Ist das dein Dank für alle seine Barmherzigkeit und Liebe? Eigentlich sollte ich mich schämen, wenn ich der Verzagtheit Raum gebe. Deswegen lass es dir mit großem Ernst sagen, Verzagtheit ist Undankbarkeit. Wenn Leidenschaft in die Krise kommt, dann kriege ich einen Knick in der Optik. So war das bei Elia. In der Krise, in der Enttäuschung, da verliert man leicht den geistlichen Blick. Wenn Leidenschaft sich nicht auszahlt, dann kommt irgendwann der Frust, ich bin der Einzige, der noch die Fahne aufrecht hält. Wenn Leidenschaft in die Krise kommt, dann bestimmt der Frust mein Sichtfeld und dann sieht man nur noch sich. Und der Frust darf uns nicht den Blick für die geistliche Wirklichkeit verbiegen. Sonst werden wir zu Heulbojen, die nur noch jammern können, die keiner mehr versteht und irgendwann auch keiner mehr hören will. Zweiter Gedanke, Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott gegenüber. Wer sich der Verzagtheit ergibt, der schaltet Gott ganz aus seinem Denken aus. Für den ist Gott gar nicht mehr da, jedenfalls nicht mehr als lebendiger und allmächtiger Gott. Wäre Elia ruhig in Israel geblieben, hätte er gesagt, Herr, du hast mir den Sieg über Ahab gegeben, du kannst mir auch den Sieg über Isabel geben, dann wäre Gott sicherlich auf den Plan getreten. Der Gott, der mit Ahab fertig werden konnte, dieser konnte auch mit Isabel fertig werden. Verzagtheit rechnet nicht mit Gott. Verzagtheit streicht Gott durch. Verzagtheit ist Unglaube. Im Leben von Martin Luther hat es öfter Zeiten gegeben, wo er sehr am Boden lag, wo er kein Weiterkommen sah, wo das Evangelium scheinbar nichts mehr ausrichtet und wo Feindschaft von allen Seiten droht. Und einmal dauerte diese Phase, die runterziehende, depressive Phase, länger. Aller Zuspruch war umsonst. Er war und blieb gedrückt. Da fiel seine treue Käthe auf einen guten Gedanken. Als Luther in dieser Phase einmal nach Hause kam, da empfing sie ihn an der Türe ganz schwarz gekleidet wie eine Witwe mit einem ganz betrübten und bekümmerten Gesicht. Was ist geschehen? Fragte Luther sie angstvoll. Ach, etwas sehr, sehr Schmerzliches, etwas ganz Trauriges, antwortete sie. Ja, was denn? Drängte er. Ja, denk dir nur, der liebe Herrgott ist gestorben, darum bin ich so traurig. Da fing Luther an zu lachen. Und mit einem Mal brach die Sonne wieder durchs Gewölk und er war wieder froh. Er hatte den Blick auf den Herrn, den lebendigen und allmächtigen Gott wieder gefunden. Es gibt ein schönes Lied von Christian Fürchtegott-Gellert, das heißt, Jesus lebt. Mit ihm auch ich. Und darin heißt ein Vers, Jesus lebt, wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre. Was ist also Verzagtheit nach diesen Worten? Gotteslästerung. Er, Elia, hatte keine Hoffnung mehr für die Zukunft. Er erwartet nichts mehr, er möchte sterben. Dann wäre alles gut. Er rechnet nicht mit Gott. Er hat in dieser Stunde keinen Glauben mehr an Gott. Und es ist mir ein Wort dann so wichtig geworden. dass der Apostel im 12. Kapitel des Hebräerbriefs schreibt, lasset uns aufsehen zu Jesus, wörtlich wegsehen auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Weg von der Isabel, weg von den Schwierigkeiten oder den Gefahren, in denen wir uns befinden, weg von allem, worauf der Feind unseren Augenmerk richten möchte, um uns verzagt und mutlos zu machen. Wie viele schauen auf den Feind, wie viele auf die schweren Verhältnisse, auf die drohende Zukunft. Und wenn man auf all das schaut, weg von Jesus, auf das, was der Feind uns zeigt, dann wird man verzagt. Und der Teufel hat gewonnen. Wie viele ungläubige Gläubige gibt es, die in entscheidenden Augenblicken nicht an Gott denken und mit Gott rechnen, sondern die auf den Feind schauen und sich verzagt machen. Noch einmal, Verzagtheit ist Gotteslästerung. Da muss man schlucken, wenn man das hört. Wie sprach Luther, als man ihm abriet, nach Worms zu gehen, auf den Reichstag? Er sagte, und wenn so viel Teufel in Worms wären wie Ziegel auf den Dächern, ich ginge doch hinein. So spricht der Glaube. Der Glaube blickt nicht auf den Feind, auf die Schwierigkeiten und Gefahren. Der Glaube blickt auf den Herrn. Der Glaube rechnet mit Gott. Das tut die Verzagtheit nicht. Darum ist Verzagtheit Unglaube. Darum ist Verzagtheit Sünde, so sagt er, Ernst Modersohn. Was willst du tun? Durch Vertrauen kannst du Gott ehren. Durch Verzagen verunehrst du ihn. Und jetzt hör genau zu. Wenn du verzagst, freut sich der Teufel. Wenn du vertraust, freut sich der Herr. Ich sag's nochmal. Wenn du verzagst, freut sich der Teufel. Wenn du vertraust, freut sich der Herr. Und ein dritter Gedanke. Verzagtheit ist Misstrauen. Verzagtheit ist Misstrauen. Warum will Elia sterben? Weil er sich von der Zukunft nicht mehr verspricht. Er erwartet nichts. Weder für sich noch für sein Volk. Was für eine Dummheit. Was für eine Sünde. Gott sollte nicht imstande sein, ihn vor Isabel zu schützen. Hat er denn nicht ihn vor Ahab beschützt? Es soll keine Reformation in Israel zustande kommen. Warum denn nicht? Was für ein törichter, sündhafter Gedanke. Gottes Macht in der Zukunft versagte. In keiner Weise hat Gott Misstrauen verdient. Wenn er uns auch mal Wege führt, die wir nicht gleich verstehen, haben wir dann im Nachhinein vielleicht doch erkannt, es war doch der richtige Weg? Oder selbst wenn wir Führung Gottes nicht immer verstanden haben, dann müssen wir doch sagen, Gott hat schon so viele Beweise vor seiner Liebe, seiner Fürsorge und Weisheit und Treue gegeben, dass wir ihm ganz vertrauen wollen, auch wenn wir es nicht verstehen. Eins freilich kann Gott nach diesem Gebet des Elia, es ist genug. So nimm, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter, nicht mehr. Er kann ihn nicht mehr als seinen Propheten so gebrauchen wie bisher. Er muss ihm sagen, gehe hin und salbe Elisa zum Propheten an deiner Stadt. Was bedeutet das? Das heißt, abgesetzt. Wohl hat Elia noch einige Aufträge bekommen und ausgeführt, aber die eigentliche Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hatte, kann er nicht mehr. Bekommt Elisa. Was für ein Kummer für den Propheten. Das ist die Konsequenz, so sagt Ernst Modersohn, für die Strafe, die Strafe für die Stunde unter dem Ginster. Das ist die Antwort Gottes auf das Misstrauensvotum
das ihm Elia hier ausstellt. Lasst uns die Verzagtheit so ansehen, wie Gott sie sieht. Lasst uns erkennen, wie groß und schwer diese Sünde der Verzagtheit ist, dass wir sie meiden und fliehen wie die Pest. Nein, nicht misstrauen, sondern vertrauen wollen wir von ganzem Herzen. Vertrauen ehrt ihn und freut ihn, Misstrauen kränkt und betrübt ihn. Was willst du tun? Ernst Modersohn sagt, Verzagtheit ist Sünde. Wenn die Angst anklopfe, dann lass den Glauben die Tür öffnen und du wirst sehen, niemand ist da. Ich fand das so toll. Während ich die Predigt vorbereitete, habe ich diese Aussage getroffen. Muss man wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen und einfach durchbuchstabieren? Wenn die Angst anklopft, dann lasse den Glauben die Tür öffnen und du wirst sehen, niemand ist da. Vielleicht hilft das folgende Gebet, du kannst es mit mir sprechen. Dieses Gebet, das ich habe von Günter Schulz, der das in einem Seminar über Angst weitergegeben hat. Und dieses Gebet kann man durchaus öfter beten. Ich lese es jetzt vor und vielleicht kannst du es mitbeten. Lieber himmlischer Vater, ich komme als dein Kind zu dir. Ich suche deinen Schutz. Du bist das Einzige, wovor ich zu Recht Furcht habe, weil ich dich ehre. Ich habe mich von Verzagtheit bestimmen lassen, weil ich dir zu wenig vertraut und an dir gezweifelt habe. Ich habe mich zu oft nur auf meine Kraft verlassen. Danke, dass du mir durch Christus vergeben hast. Ich vertraue der Wahrheit, dass du mir keinen Geist der Verzagtheit, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben hast. Deswegen sage ich mich von jedem Geist der Verzagtheit los. Zeig mir, welche ungesunden Ängste mich kontrollieren. Zeig mir, wie ich ängstlich geworden bin. Zeig mir, welche Lügen ich geglaubt habe. Öffne die Augen meines Herzens für deine Wahrheit und zeige mir, dass ich dir voll vertrauen kann, weil du mich bedingungslos liebst. Amen. Wie freundlich, wie barmherzig der Herr sich seines verzagten Knechtes annimmt, um ihm aus der Verzagtheit herauszuhelfen. Er erquickt ihn. Er speist und tränkt ihn, dass Elia wieder zu Kräften kommt. Und damit bin ich beim dritten Punkt. Also, Elia, ein Prophet, wirft das Handtuch. Erstens, Elia gibt auf. Warum? Zweitens, es ist genug oder die Sünde der Verzagtheit. Drittens, Begegnung mit Gottes Gnade oder in der Seelsorge Gottes. Gott kam seinem Diener Elia in diesem verzweifelten Augenblick der Entmutigung und der Aussichtslosigkeit entgegen. Wie wohltuend, sichtbar und spürbar zeigte sich hier Gottes Gnade. Ein erster Gedanke, Gott gewährte Elia eine Zeit der Ruhe und Stärkung. Erschöpfung kann einen emotional total aus dem Gleichgewicht bringen. Müdigkeit kann alle möglichen seltsamen Einbildungen hervorrufen. Beides führt dazu, dass man bereit ist, einer Lüge zu glauben. Elia glaubte einer Lüge teilweise sicher aus Erschöpfung. Daher gewährte Gott ihm die nötige Ruhe und Stärkung. Und danach war Elia so voller Energie, dass er 40 Tage und 40 Nächte durchwandern konnte. Ich finde das so schön. Gott gönnt uns in unserer Arbeit Erholungspausen. Er will nicht, dass wir uns kaputt schuften. Wie wunderbar und anbetungswürdig ist doch die Fürsorge des Herrn. Hier liegt Elia, davongelaufen, fahnenflüchtig. Wird Gott ihm jetzt eine Strafpredigt halten? Verdient hätte er es. Und Menschen hätten gewiss damit angefangen. Elia, schämst du dich nicht? So davonzulaufen, reichte denn die Gnade nicht aus? Wie anders der Herr. Kein Wort von Vorwürfen, nur das freundliche Wort. Steh auf und iss. Gott schickt ein Lunchpaket vom Himmel. Das ist, was der müde Elia braucht. Er betete um ein Todesmittel und Gott gab ihm Lebensmittel. Einfache Therapie. aber wirkungsvoll. Er muss erst wieder zu Kräften kommen. Das andere, das wird sich schon finden. Dann hat er ihm etwas gesagt, was ihn vielleicht noch mehr belebt und ermutigt hat als die himmlische Speise. Was war das? Ein neuer Auftrag. Es waren nur ein paar Worte, die der Engel sprach, aber aus diesen Worten hörte der Prophet etwas heraus, was ihn wunderbar belebte. Der Engel sagte ihm, steh auf und iss, denn du hast einen großen Weg vor dir. Was heißt das? Anderes als Gott hat einen Auftrag für dich. Gott will dich gebrauchen zu irgendetwas. Also doch nicht ausgeschaltet. Doch nicht zum alten Eisen geworfen. Doch zu etwas Nütze. Da bekommt seine Seele wieder neuen Mut, neue Freude. Der Herr hat einen neuen Auftrag für mich. Und gerade auf dunklen Wegen kann man erfahren, wer der Herr ist. Wie freundlich er sorgt und trägt. Solange man auf grüne Auen und zum frischen Wasser geführt wird von dem Hirten, so lange bleibt der Herr, wie es im 23. Psalm heißt, ein Er, eine dritte Person. Aber wenn man ins finstere Tal kommt, dann wird aus dem Er ein Du. Dann tritt man in ein ganz anderes Verhältnis zum Herrn. Dann macht man ganz andere Erfahrungen von seiner Treue und seiner Gnade. Hast du das schon erlebt? Ein zweiter Gedanke. Gott redete weise mit Elia. In Vers 9 heißt es in unserem Kapitel 1. Könige 19, und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Eine prüfende Frage hatte Gott an Elia gerichtet. Was machst du hier? Was hätte Elia darauf antworten sollen? Er hätte sagen müssen, vergib mir, Herr. Ich bin eigene Wege gegangen. Ich habe dich nicht gefragt, ehe ich Israel verließ. Aber hat Elia so geantwortet? Nein. Die Antwort lautete ganz anders. Er sagte, ich habe geeifert um den Herrn Zebaoth und ich bin allein übrig geblieben und sie stehen danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Gewiss, er hatte geeifert für den Herrn. Aber ist er darum in die Höhle, in der Höhle am Horeb? Darum doch nicht. Sondern weil er fortgelaufen ist. Darum ist er hier. Also war seine Antwort eine Ausrede. Er gab Gott eine ausweichende Antwort. Ich bin allein übrig geblieben, sagte er. Das heißt doch, Gott hat mich im Stich gelassen. Gott ist nicht für mich eingetreten. Ja, wenn Gott mir geholfen hätte, dann wäre alles anders gekommen. Anstatt in sich zu schlagen, schlug er um sich. Die anderen haben Schuld. Was für ein törichtes, sündliches Gerede. Aber so macht's der Mensch, der sich entschuldigt. Er schiebt die Schuld auf andere. Er schiebt sie auf Gott selber. Man sollte sagen, ich habe gesündigt. Aber das bringt Elia und das bringen, glaube wir, auch nicht fertig. Ich habe nicht Schuld, die anderen haben Schuld. Doch liegt in einem offenen Bekenntnis eine solche Befreiung. Wer seine Sünde bekennt, der wird seine Lasten los. Der Apostel Johannes schreibt, so wie unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Einer der schönsten Verse in der Bibel überhaupt, 1. Johannes 1, Vers 9. Und dann zwei weitere Verse, Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und 1. Johannes 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn jemand seine Sünden offen bekennt, dann sagt die Welt, ob laut oder leise, Respekt. Das hätte ich nicht gekonnt. Ach, wir liegen uns all diese Ausreden so viel näher als das ehrliche Eingestehen unserer Schuld. Ich habe gesündigt. Das ist der Weg, um gesegnet zu werden. Wie geduldig ist doch der Herr. Aber Gott hörte ihm gnädig zu und ließ ihn zu Ende reden. Gott sagte nicht, das ist doch Schwachsinn, Elia, was du da erzählst. Wie töricht von dir. Gott ermahnte seinen verzweifelten Propheten, nicht bei der Wahrheit zu bleiben. Stattdessen sagte Gott, Elia, steh auf und geh hinaus aus dieser Höhle. Es ist verzweifelt dunkel und kalt hier drin. Geh hinaus und setze dich dem Licht und der Wärme aus, meiner Gegenwart. Stell dich auf den Berg in meine Gegenwart. Das ist der Ort der Ermutigung. Vergiss Isabel. Ich möchte, dass du deinen Blick auf mich richtest, Elia. Komm schon, ich bin für dich da. Ich werde es auch künftig sein, wie ich schon immer gewesen bin. Merkst du, was Gott hier tut? Er zog Elia aus der Höhle, aus der klammen Lichtlosigkeit und der Kälte des Selbstmitleids, Entmutigung und Depression. Mit einem Mal war Elia aus der Höhle herausgetreten und da fragte ihn Gott noch einmal, was tust du hier, Elia? Und die Antwort, die Elia gibt, klingt wie ein auswendig gelerntes Klagelied, bei dem das Selbstmitleid die Oberstimme hat. Aber dieses Mal machte Gott seinem Propheten klar, wie die Sache wirklich aussieht. Gott ließ Elia wissen, dass noch Arbeit auf ihn wartete, dass er noch wichtig war und etwas für Gott erreichen würde. So enttäuscht und erschöpft er auch war, so war er doch immer noch ein Mann Gottes. Und was dieses Ich bin ja so Alleingerede betraf, gab es auch noch Neuigkeiten. Nun, lieber Elia, erlaube mir, deine Zahlen zu berichtigen, sagte Gott. Es gibt ganze 7000 treue Gläubige, die sich zu keiner Zeit vor Baal gebeugt haben. Du bist wirklich nicht allein. Und außerdem kann ich zu jeder der Zeit dir ein frisches Bataillon meiner Truppen zum Vorschein bringen und einsetzen, die sich dann einsetzen für dich. Es ist mir doch ein kleines. Was für eine Ermutigung das für Elia gewesen sein muss. Was für eine heilige Unterrichtsstunde erlebt Elia am Horeb. Du kennst vielleicht diese beiden Verse aus Psalm 139. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Zu einem schriftgemäßen Wiedergutmachen gehört das offene Geständnis der Schuld. Willst du auch deine Schuld wiedergutmachen, anstatt sie ehrlich zu bekennen? Tu es nicht. Das ist nicht der rechte Weg. Gestehe offen deine Schuld ein, die du begangen hast. Elia tut's nicht. Und die Folge? Ach, die Folge ist sehr traurig. Der Herr sprach zu ihm, geh wieder hin deines Weges. Deines Weges. Merkst du, was der Herr damit sagen will? Deines Weges, sagt er. Es ist nicht der Weg Gottes. Es ist der Weg des Elia gewesen. Sein eigener Weg, auf dem er hierher gekommen ist. Das will ihm der Herr zum Bewusstsein bringen mit diesen Worten. Geh wieder hin deines Weges und geh nach Damaskus und salbe Hazael zum König über Syrien und Jehu zum König über Israel und Elisa zum Propheten an deiner Stadt. An deiner Stadt. Das ist des Propheten Absetzung. Gott verwirft ihn nicht, aber zu dem Dienst, zu dem er ihn haben wollte, kann er ihn nicht mehr gebrauchen. Das hat er verwirkt. Also, vergiss es nicht, Gott ist geduldig und langmütig, aber er ist auch ein heiliger Gott, der seinen Kindern nicht durch die Finger sieht, der es im Gegenteil mit ihnen sehr, sehr genau nimmt. Und noch kurz der dritte Punkt. Gott verschaffte Elia einen engen Freund. Es heißt, Elisa machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Vers 21, Ende des Kapitels. Das heißt, Gott gesellt dem Elia einen Menschen dazu, eine Stärkung. Und es heißt hier, Elisa diente ihm. Er hat ihm geholfen. Obwohl ja eigentlich er der eigentliche Prophet jetzt sein sollte, hat sich Elisa erstmal drunter gebeugt und hat dem Elia gedient. Und das ist sicherlich dem Elia sehr gut bekommen. Gottes Fürsorge ist schon einzigartig. Zum Schluss nochmal als Zusammenfassung. Elia erinnert uns, dass wir aufschauen sollen. Lasst uns aufschauen, nachdem der Herr uns gnädig von Depressionen befreit hat. Lasst uns aufschauen, wenn er uns Ruhe und Stärkung zukommen lässt, nachdem uns ein verrückter Terminplan völlig erschöpft hat. Lasst uns aufschauen und ihm danken, wenn er sanft und geduldig durch sein Wort zu uns spricht, nachdem wir aus der Grube des Selbstmitleids gekrabbelt sind. Lasst uns aufschauen und ihn preisen, wenn er uns in seiner Treue mit einem Freund versorgt, der uns annimmt, uns versteht und aufrichtet. Lasst uns aufschauen und den Geber mehr lieben als die Gaben. Lasst uns aufschauen und sagen, ich danke dir, Herr, dass du uns alles über Elia hast wissen lassen, der doch ein unvergessliches Vorbild dafür ist, dass man auf nichts anderes schauen sollte als auf Gott selbst, den liebenden Vater, der sich danach sehnt, dass seine Kinder ihren Blick zu ihm wenden. Amen.